Und es ist ein warmer Morgen und ich freue mich, dass der Espresso-Plausch wieder mal direkt stattfindet. Ich freue mich, dass Sergei Lochthofen der Leitung ist, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, ein wunderbarer Oktober, den wir haben.
Ja. Das ist ein schönes Wetter zum Demonstrieren. Es gab ja ein kleines Häufchen von SPD-Gegendemonstranten, die gegen die GroKo, wie sie jetzt genannt wird, gegen die Große Koalition demonstriert hat. Das ist aber in der SPD wahrscheinlich doch nur ein kleiner Haufen, oder?
Ja, ich gehe mal auch davon aus, dass die Sache gelaufen ist. Ob nun der eine oder andere Punkt noch dazu kommt, diese 10 Punkte, die Sie gestern vorstellten, sind ja auch ziemlich lückenhaft. Also einiges von dem, was die SPD uns allen versprochen hat, hat sie vergessen gehabt unterwegs. Aber das schließt ja noch nicht aus, dass man ein bisschen darüber plauscht. Und was wir ja da hören, das geht ja bis eventuell zum Nikolaustag.
Ja? Oh.
Das heißt, wir haben noch viel Stoff und ich hoffe, die machen diese Folter nicht wahr, sondern werden sich doch ein bisschen schneller einig. Ich vermute mal, die SPD hat noch einen Druckpunkt, das ist der letzte, das ist die Mitgliederbefragung, die sie ja vorher angekündigt hat und die sie jetzt nicht mehr absagen kann. Da kann man natürlich noch die eine oder andere Korrektur treffen und natürlich auch die CDU die ganze Zeit unter Druck halten, dass wenn ihr und dann unsere Basis macht nicht mit. Also da gibt's noch ein bisschen, sage ich mal, Zündstoff, aber ansonsten waren sie gestern sehr zahm, wie so ein kleiner netter Mops, wie man sie heutzutage im Park sieht.
Ja, für die Grünen hätte das ja die Zerreißprobe sein können, wenn sie sich mit der CDU eingelassen hätten. Wird es auch eine Zerreißprobe für die SPD, denn es wäre ja die zweite Zerreißprobe nach der Großen Koalition vor einigen Jahren. Wird das auch die Linke in der SPD tatsächlich dann abspalten? Gibt es die Gefahr?
Nein, das glaube ich nicht. Also die SPD hat sich mehrheitlich schon längst entschieden. Also die liegt schon in diesem Bettchen, was ihr bereitet worden ist. Das geht noch ein bisschen hin und her. Das gehört einfach zu diesem Geplänkel an diesen Stellen. Aber ansonsten ist das vorbei. Bei den Grünen ist eine andere Sache. Das war zwar klar, dass das sozusagen diesmal nicht miteinander klappt. Vor allem auch, weil die Grünen ziemlich gerupft aus dieser Wahl gekommen sind. Das heißt, die sahen nicht so aus, als ob ihnen jemand einen Auftrag zum Mitregieren gegeben hätte. Aber insgesamt haben sich ja die Pragmatiker durchgesetzt. Insofern würde ich schon mal sagen, also man ist viel offener. Und interessant wird natürlich sein, auch für die SPD, ob es ihr gelingt, obwohl sie in die Koalition mit der CDU geht, in dieser Legislaturperiode sich zu öffnen und zu sagen, also das Zusammengehen mit der Linken, das ist gar nicht so schlimm, wenn die ihren Verzicht auf die NATO streichen, was ja der Linken auch nicht schwerfallen sollte, dann sind die doch schon wieder fast koalitionsfähig. Das heißt, auch die SPD muss zusehen, wenn die CDU sich den Grünen öffnet und mit denen kann, dass sie wiederum diese rot-rote-grüne Geschichte nicht jedes Mal sich selbst verbieten. Das heißt also, in der Hinsicht wird es spannender werden und das wirkt ja dann auch nach Thüringen hinein. Im Augenblick, sage ich jetzt mal, hätten wir ja eine rot-rot-grüne Mehrheit, wenn es denn die Notwendigkeit wäre. Das heißt also, auch hier wird der Spielraum größer werden und da muss die SPD sich einfach aus ihrer Gefangenschaft bei der CDU verabschieden.
Mhm. Dazu müsste ja die SPD erstmal über die 5%-Hürde kommen in Thüringen. Also jetzt, um es mal böse zu sagen, die haben ja tatsächlich ein Problem, dass sie bisher so schwach sind und die Linke ja nicht überholen können nach dem derzeitigen Stand, oder?
Nein, ich glaube auch nicht. Es ist für sie auch keine gute Situation. In der Regel ist es so, das können Sie fast bei allen Wahlen beobachten, wenn im Bund eine neue Koalition entsteht, ein Jahr später gibt es eine enorme Enttäuschung über das, was da gemacht worden ist. Und abgestraft werden die bei Landtagswahlen die eigenen Leute. Das heißt also, große Koalition, die SPD geht in diese Umarmung von Merkel. Nach einem Jahr kann man davon ausgehen, dass viele Wähler, die ihre Links wählen, sagen, das ist gar nicht gut gelaufen. Und dann ist natürlich auch die Situation der SPD hier in Thüringen noch schlechter, als sie ohnehin schon ist, wenn wir jetzt die letzte Bundestagswahl nehmen. Das war ja kläglicher, wie viel Prozent, nicht mal 20, ja. Das ist natürlich schon für sie ein Problem und sie sind ja zerrieben zwischen dieser CDU, die sehr in die Mitte oder schon sogar links gerückt ist, und natürlich den viel kernigeren, radikaleren Parolen der Linken.
Mhm. Die jetzt am 22. September im Vorfeld gesagt haben, ich gehe sowieso nicht wählen, weil es nichts bringt, die Parteien werden immer ähnlicher und wir leben eh in einer Lobbyrepublik, die kriegen ja jetzt noch mehr Stoff, wenn man sich anschaut, dass zeitgleich zu einem Beschluss der EU wegen der Abgasnormen...
Indem man dieses dumme Zeug wiederholt, wird es nicht besser. Das heißt, es ist, ich versuche es ja nochmal immer mal plastisch deutlich zu machen, damit auch der Letzte das versteht, es ist ein Unterschied, ob Sarah Wagenknecht Finanzministerin in Deutschland ist oder Schäuble. Das heißt, es ist nicht wahr einfach diese These, das ist einfach eine gewisse geistige Trägheit und Faulheit, die sich da zeigt, zu sagen, ach, ich habe keine Lust, mich zu entscheiden, mir ist das alles zu lästig, wenn die nicht das 100% machen, was ich will und ich weiß ja gar nicht, was ich will, dann ist das alles Verdruss und ich habe keine Lust, wählen zu gehen, das ist alles Unsinn. In Deutschland gibt es eine sehr entwickelte, breite Palette von Parteien, schauen Sie mal, wir haben ein schönes, nettes Thema dazu bekommen. CDU hat eine wunderbare Spende vom BMW bekommen.
Darauf will ich ja hinaus.
Und auf der anderen Seite, die Linke bekommt nichts von der BMW und würde vielleicht auch gar nicht das nehmen. Das würde ich mal anstelle vom BMW austesten. Ich würde nicht nur der CDU was geben, sondern auch mal der Linken mal schauen, was die damit macht. Ja. Ob die protestiert, ob sie es einen guten Zweck spendet oder was auch immer. Das heißt, in diesem Land gibt es sehr unterschiedliche Interessensgruppen und man sollte gut überlegen, ob man als Bürger einfach sagt, gut, dann überlasse ich das Land doch den Lobbyisten. Die spenden dann im entscheidenden Mal ein bisschen Geld, dann wird eine bestimmte sagen wir, Politik dann gemacht, wobei ich den direkten Zusammenhang nicht herstellen würde. Ich würde sagen, da kam ein Sahnehäubchen obendrauf. Die CDU ist natürlich eine Wirtschaftspartei, die sehr stark darauf orientiert ist, einen der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland zu halten und weiterzuentwickeln. Es geht auch um Arbeitsplätze. Insofern geht es um Audi, BMW und Mercedes natürlich nicht nur um 100.000 oder 500.000 Euro. Die reichen da nicht aus, natürlich Politik zu machen.
Trotzdem nochmal, also ich wollte hinaus auf die Lobbyrepublik, dass es doch eigentlich ein Unding ist, wenn wir irgendwann amerikanische Verhältnisse haben, wenn Parteien tatsächlich von Parteispenden abhängig gemacht werden und dann auch die Interessenpolitik derer machen, von denen sie Geld bekommen?
Naja, ich sage mal, erstens ist es in Deutschland halbwegs aufgeteilt, das ist nicht die Masse der Summe. Dann ist die andere Geschichte, wenn sie jetzt die Parteien beschließen, sagen, okay, für unsere Arbeit brauchen wir das und jenes, dann schreien die Bürger natürlich wieder, die bedienen sich selbst und machen sich die Gesetze passend. Das heißt, es gibt ja Situationen, wenn das ums Geld der anderen geht oder um Steuergelder geht, dann schreien alle mit und sind unvernünftig in dieser Frage. Es ist ja kein Zustand, ich sage es nur einmal, obwohl Herr Steinbrück eine richtig auf die Nase bekommen hat, zu Recht, weil er sich da dumm verhalten hat. Das, was die Kanzlerin oder der Kanzler in Deutschland verdient im Verhältnis zu, sagen wir, der Verantwortung von einem mittleren Wirtschaftsunternehmer, sag ich mal, ist nicht richtig einfach. Und da gibt es viel Populismus, das ist nicht schön, die Frau Kanzlerin wird auch nicht so dumm sein, das Thema anzusprechen, aber insgesamt ist das nicht gut und das können jetzt viele Leute nicht verstehen, aber wir sind ja keine Bananenrepublik, wo sich dann die Leute selber bedienen müssen. Also insofern, das ist ein, sag ich mal, auch ziemlich in der Öffentlichkeit vermintes Feld, aber da ist auch viel Populismus und viel Unvernunft dabei.
Zumindest wird drüber gesprochen, das ist ja schon mal gut. Bleiben wir mal bei Amerika, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Die fahren ja ihre Politik des Gelddruckens und Schuldenmachens weiter. Auf der einen Seite, andererseits sind ganz selbstverständliche Dinge wie bei uns eine Gesundheitsreform tatsächlich ein Politikum und treiben das Land fast an den Ruin. Das ist für uns schwer nachvollziehbar, oder?
Nicht Amerika, sondern ein sehr ideologieaufgeladener Teil. Und wir wissen das immer, wir kennen ja die Erfahrung aus der DDR, sag ich mal, wo Ideologie so stark in die Politik hineinspielt, da geht die Vernunft verloren, manchmal völlig verloren. Und die Amerikaner machen manchmal diesen Eindruck tatsächlich einer kleinen Bananenrepublik, das heißt in einer Art und Weise die Weltwirtschaft zu terrorisieren, sich zu paralysieren. Und dann gibt es ja nun tatsächlich diese Tea Party, die davon ausgeht, dass der Obama der letzte große Kommunist ist in Amerika, der jetzt nur den Kommunismus ausrufen will. Alles Unsinn, zeigt aber auch, wie stark Leute, die sich der Vernunft verschließen, sondern nur aus ideologischen Grundsätzen bestehen, manchmal sich verrennen können und ganze Bevölkerungsgruppen in ihre Haft nehmen. Ich bin froh, dass wir in Europa da ein bisschen gelassener sind und seit Bismarck ja wissen, dass eine vernünftige Gesundheitsversicherung nicht unbedingt eine ideologische Sache sein muss.
Apropos Ideologie, Vernunft in Europa, das Völkerschlachtspektakel, können Sie damit was anfangen?
Ach, ich sage jetzt mal, es ist gut, dass die Leute von der Straße runter sind und dann diese Biwaks machen. Natürlich ist es ein fürchterliches Gemetzel gewesen, abgesehen davon, was lustig ist, die Sachsen waren ja auf der falschen Seite, die waren ja bei Napoleon und feiern das hier so, als ob sie Mitsieger wären. Aber so verkehrt sich Geschichte. Das heißt also, die Sachsen hatten an dem Tag, die Leipziger hatten an dem Tag verloren mit ihrem König, der war ja festgesetzt dann. Und auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, ist mir das immer noch mal lieber, als wenn sie zu einem irgendeinem rechten Rockkonzert gehen. Das heißt, ich bin da nicht so ideologisch, wenngleich ich auch jemanden verstehe, der sagt, man, in der Welt es gibt so viel Krieg und Tod und so weiter und wir tun so, als ob das alles nur ein Spaziergang gewesen wäre. Aber es ist inzwischen 200 Jahre her, ziemlich folkloristisch. Und wir sehen ja auch bei den großen, großen Massenmördern dieser Welt, und Napoleon ist sicherlich auch ein Massenmörder gewesen, hat eher einen Sonderstatus, wo man sagt, naja, das war Geschichte früher und der war ja noch spannend mit seinen ganzen Frauen und wie er da durch Europa hin und her gegangen ist und so weiter. Und wir beschäftigen uns zu Recht viel stärker mit denen aus dem 20. Jahrhundert, weil die ganz systematisch, Hitler, Stalin, wie sie alle hießen, Pol Pot, da noch ganz andere Dinge gemacht haben.
Abschließend nochmal zu unserem kleinen Thüringen. Glauben Sie, dass Frau Walzmann Frau Lieberknecht belasten wird und wird das sozusagen den Wahlkampf belasten?
Frau Walzmann weniger, glaube ich. Also natürlich schmollt sie zu Recht, man ist ziemlich hoch geflogen und wird dann plötzlich verehrt auf diese Art und Weise. Das produziert auch Rachegelüste, da sind ja natürlich ganze Gruppen, die dahinter stehen, nicht nur einzelne Personen. Also dieser Erfurter Verband muss sich genau überlegen, was er macht an dieser Stelle. Es geht ja letztlich darum, für die CDU bei der nächsten Landtagswahl die Macht zu behalten und die möglicherweise auszubauen, um politisch gestalten zu können. Aber da, soweit denken viele Leute nicht, es gibt dann so doch die langen Messer, die geholt werden. Also ich glaube, es ist ein sehr unglücklicher Vorgang, das fing mit dem Peter Zimmermann an und seinem Abgang, das ist alles suboptimal gelaufen, sage ich mal, ist aber auch bei den Wählern, bei den Menschen draußen hängen geblieben. Die bedienen sich, die machen Dinge, die man nicht machen sollte. Jetzt geht die Sache weiter mit dem Herrn Gnauk. Auch diese Konfusion, ich will jetzt seine fachliche Kompetenz und seine Art der Vernetzung hier nicht in Frage stellen. Er ist Jurist, soweit ich mich erinnern kann. Natürlich versuchte er damals als Privatmann alles rauszuholen aus diesen ganzen Verträgen, was geht. Heute ist das ein sehr, sehr schlechter Beigeschmack. Selbst wenn er recht haben sollte, am Ende ist das wirklich eine konfuse Situation. Und ich glaube, wenn die, sagen wir, nicht diesen Eindruck noch verstärken wollen, müssen sie das schnell bereinigen.
Wird dann Ende 2014, wenn die Wahl ist, wird dann Gnauk, Zimmermann und Machnik vergessen sein, die Affären?
Ich glaube, Herr Machnik hat einen entscheidenden Schlag mitbekommen. Wir wissen ja noch gar nicht, was mit diesen 130.000 oder was das, wie die Zahl heißt, passiert. Das heißt, wenn es letztlich so weit gehen sollte, dass er zurückzahlen muss, ich glaube nicht, dass er hier noch einmal Furore machen kann und es sieht ja auch im Augenblick nicht so aus. Wir schauen uns das mal an, die nächsten Gespräche, ob er in Berlin gebraucht wird. Man merkte ja schon bei solchen Sachen, das ist oft so, wenn jemand ein bisschen angefasst ist, dann wollen die nicht mit dem gesehen werden in der Öffentlichkeit, die wollen keine Bilder haben mit denen. Das ist nichts Besonderes für die SPD, das ist bei der CDU oder bei den Linken genauso, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber in dem Fall habe ich das Gefühl, auf dem Senit, wo der Mann ziemlich laut hier war, ist da einiges passiert, sodass seine Möglichkeit, hier auf die Macht zu greifen, deutlich geschrumpft sind. Also der hat sich die Finger verbrannt.
Und wir werden das weiter beobachten, wer sich die Finger verbrennt und wie das politische Klima in diesem Land ist. Ich freue mich drauf. Bis nächsten Montag, Herr Lochthofen.
Herr Rose, ich würde Ihnen empfehlen, das gute Wetter. Waren Sie schon in den Pilzen?
Nee, ich kenne mich mit Pilzen gar nicht so aus.
Naja, dann suchen Sie mal jemanden, der sich auskennt, gehen Sie mal mit. Also es ist ein wunderbarer Pilzherbst und die Menschen holen kiloweise Steinpilze aus dem Walde. Ich habe eine sehr, sehr schöne Rotkappenstelle gefunden, was sehr selten ist eigentlich und wunderbar ganze zwei Körper Rotkappen gehabt. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie in den Wald, das tut auch ganz gut.
Danke für die Empfehlung, das ist ein schöner Tipp. Dann werde ich berichten nächste Woche.
Ich freue mich auf die nächste Woche.
Tschüss. Ihnen schönen Tag, tschüss.